Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast. Wie die Zeit verfliegt, wir sind schon im vierten Tag der Mountainbike-Weltmeisterschaft in Val di Sole und du bist im vierten Teil unseres Specials. Gestern haben wir uns ja schon um die Technik, die bei den Downhill- und XCO-Profis verwendet wird, gekündigt. Und heute gehen wir auf jeden Fall in das Thema Downhill richtig rein, weil heute stand der komplette Tag im Zeichen des Downhill-Sports. Es war mächtig was geboten, spannende Rennaction, viele interessante Manöver, Material, was kaputt gegangen ist. Ja, und vielleicht auch der ein oder andere Plan für die Weltmeisterschaft, der nicht so aufgegangen ist, wie er sollte. Oder genau das Gegenteil, dass alles am Schnürchen lief. Finn, wie hast du den heutigen Tag wahrgenommen?
Ja, also es war, erstmal stand alles im Zeichen des Wetters. Also es hat die Nacht über durchgeregnet, dadurch war die Strecke am Morgen enorm rutschig. Und da waren ja gerade die Junior-Wettbewerbe, die schon um 8.30 Uhr und 9.39 Uhr dann losging mit den Damen-Junioren und dann den Herren-Junioren. Und ja, also bei den Damen hat sich gegen die Erwartungshaltung eigentlich keine der Favoriten wirklich durchsetzen können. Also Alisa Östgard, die Canyon-Juniorin, wurde Zweite. Die ist auch im Training vorher schon gestürzt bei den schweren Bedingungen. Da gab es teilweise Videos, wie vier Mechaniker auf einmal an einem Rad arbeiten. Also es war wirklich dann schnell Präzisionsarbeit.
Um es dann für die Finals wieder fertig zu machen.
Ne? Um es überhaupt noch fertig zu machen in der Zeit. Und dann hat sich Tilly Bodel im Finale durchgesetzt und zur Überraschung einiger ist Rosa-Marie Jensen dann gar nicht erst gefahren, die gestern auf der Quali sich noch auf Platz 1 platzieren konnte. Und ja, also es hat sich auch so durchgezogen. Bei den Herren gab es nämlich auch einen Favoriten, der am Ende nicht gestartet ist, weil er einen Crash im Training hatte. Also der hatte am Ende den Arm in der Bandage. Da hat sich dann aus der Schweiz Raul Schneeberger durchgesetzt. Dahinter war Felix Griffiths vom Santa Cruz Syndicate Team und Filippo Gilardino. Da haben sich die italienischen Fans auf jeden Fall gefreut.
Da wurde es richtig laut.
Ja.
Also haben wir zweimal bei den Herren Junioren das Santa Cruz V10 auf dem Podium gesehen. Einmal Werksteam, einmal Privatier oder beziehungsweise anderes Team, nicht vom Werksteam gesponsert. Also da konnten wir schon mal ordentlich was sehen. Ich habe es irgendwie so wahrgenommen, dass speziell in den Juniorenrennen dann doch relativ viele Stürze vorhanden waren. Kam dir das auch so vor?
Ja, also es war auf jeden Fall deutlich mehr als bei den Herren und Damen Elite. Also es gab schon einige, viele Rutscher. Das liegt natürlich auch daran, dass die Strecke im Verlauf des Tages dann aufgetrocknet ist. Es einfach weniger rutschig wurde, die Wurzeln nicht mehr ganz so feucht waren, wie es erst im Training bei den Junioren und Juniorinnen war und dann auch am Ende in den Finals. Also da hatten die Elitefahrer und die erfahreneren Fahrer eine deutlich leichtere Strecke am Ende dann auch doch, obwohl es halt auch krasse Zeitenunterschiede gab und da wirklich auch trotzdem um jedes bisschen an Grip gekämpft wurde.
Ja, vor allen Dingen habe ich es irgendwie so wahrgenommen, dass vorne oder morgens dann noch extrem viel Hektik drin war. Also man hat extrem viele Betreuer ja mit Laufradtaschen gesehen, heißt die Reifenwahl war irgendwie noch nicht so ganz klar. Am Ende hat sich ja zumindest bei den Juniorinnen, wo ich das Rad gesehen habe, dann wirklich auch ein Matschreifen, also ein Schwalbe Dirty Den durchgesetzt und war heute die schnellste Option. Wie bewertest du das? Also man muss sich ja dann irgendwann entscheiden, was macht man? Fährt man auf Sicherheit oder ja, nimmt man halt ein bisschen schnelleren Reifen? Wie würdest du da vorgehen?
Boah, also ich bin kein Downhill-Racer, deswegen finde ich es eigentlich schwer zu sagen. Es ist auf jeden Fall eine Entscheidung, die man irgendwann treffen muss. Und wenn man es jetzt bei Tilly Bodel gesehen hat, die zwei Matschreifen, war es wahrscheinlich dann eher eine Sicherheitsvariante. Ich glaube, am Ende bei der Elite hat sich kaum noch die Frage gestellt, ob man da überhaupt wechseln möchte. Aber es ist natürlich auch immer eine Frage, ist man als Fahrer bereit, sich auf einen neuen Reifen einzustellen oder nimmt man das Material, mit dem man schon die ganze Woche gefahren ist? Also da hat man teilweise auch eher so ein Beziehungsverhältnis zu dem Reifen, dass man sagt, okay, dem vertraue ich fahre den in allen Konditionen. Oder andere sind halt so, okay, ich möchte auf jeden Fall auf dem passenden Reifen sein und habe dann aber dafür halt das Problem, da nicht die Erfahrung aus dem Training mitnehmen zu können.
Ja klar, ist halt auch immer so ein mentales Thema, ne? Ja. Also bleibst du dir sicher, sagst, hey, ich bin den so lange gefahren, jetzt den Reifen, oder fängst du da mit irgendwelchen kleinen Experimenten vorm großen Weltmeisterschaftsrennen an? Aber ich fand es auch total spannend, heute zu sehen, was oben am Start nochmal alles passiert. Man kennt es ja von den World Cup Übertragungen, aber jetzt heute auch nochmal bei der WM zu sehen, wo ich mir gut vorstellen kann, dass der ein oder andere da nochmal ein bisschen mehr Nervenschlattern hat als normalerweise bei einem normalen World Cup. Also da waren wirklich viele in der absoluten Fokusphase, haben sich nochmal wirklich mit allen Sinnen wach gemacht, mit verschiedenen Techniktrainern da natürlich auf der Rolle gesessen, aber auch nochmal ein paar Bälle geworfen, um wirklich komplett wach zu sein. Also ich finde das echt krass, wie professionell mittlerweile der Sport halt ist. Es ist nicht nur, die setzen sich irgendwie aufs Rad und fahren bergrunter, sondern da gehört auf jeden Fall mehr dazu.
Ja, also die wilden Zeiten sind da wahrscheinlich auch eher vorbei, wo es am Abend noch Party gemacht wurde, dann ging es am nächsten Morgen auf den Berg und erste Abfahrt sofort den Finallauf hingesetzt. Also da ist jetzt jede Menge Vorbereitung dabei. Also wir haben Andy Kolb gesehen, der da mit einem Band und mit einem Ball befestigt am Kopf dagegen geschlagen hat und so die Reflexe getrainiert hat. Andere Reflextrainings gibt es ja irgendwie diese Stangen, die automatisch runterfallen, je nachdem, wann ausgelöst wird oder so das klassische Jonglieren. Also da gibt's wirklich von A bis Z alle möglichen Möglichkeiten, um den Kopf warm zu kriegen, um dann auch wirklich auf den Punkt liefern zu können. Und das ist halt einfach ein Profisport und das macht's ja auch irgendwie so spannend. Und dann gleichzeitig irgendwie die Fans an der Strecke zu sehen mit Kettensägen und
ja, crazy.
Irgendwelchen ja. Kuhglocken. Also das ist irgendwie so ein totaler Gegensatz von kompletter Anarchie zu maximal durchstrukturiertes Training bei den Profis. Also da ist es irgendwie so ein cooler Mix, der da wirklich den Reiz auch ausmacht, einfach an so einer Weltmeisterschaft, an einem Weltcup, also diese Besonderheiten einfach zeigt.
Ja, ich musste ein bisschen schmunzeln, weil Steve Pete, der Manager vom Jackson Goldstone, also vom Santa Cruz Syndicate Team, der hat heute ein paar Fotos gezeigt, wie er 1999 gewonnen hat und hinterher bei der Pressekonferenz dann noch ganz lässig mit einem Bier saß. Also ich glaube, diese Zeiten sind vorbei, da ist es wirklich komplett professionell geworden und hat sich verändert. Aber ja, ich habe es auch irgendwie so wahrgenommen, als wenn heute auch nochmal extrem viel Material zu Bruch gegangen ist. Also da war auch richtig was los, oder?
Ja, also es zählt natürlich auf die letzte Millimeter, da den Reifen richtig hin zu platzieren. Natürlich geht es auch mal bei zweien der 180 oder am Ende wahrscheinlich insgesamt mit Juniorinnen, Junioren, Elitefahrer und Fahrern und Fahrerinnen, geht es dann wahrscheinlich irgendwann in die klare Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass da ein Prozentsatz einfach durchgeht. Ich glaube, es gab auch viele zersprengte Ketten, also ich weiß gar nicht genau wer, aber auf jeden Fall wurden teilweise auch Chainless Runs gefahren. Da geht natürlich einiges an Material kaputt und das hatten wir auch schon in den Trainingssitzungen gesehen, dass da teilweise Leute gerade noch ihren auf der Felge irgendwie durch die Zielkurve gefahren sind oder die dann auch noch kollabiert ist. Also da gibt's ja interessante Bilder auf jeden Fall, die wir auch in unserer Fotostrecke dann haben.
Ja, weil die Sohle ist auf jeden Fall absolut materialmordend. Ja, dann wird's ja ein bisschen besser vom Wetter. Es hat sich dann gut aufgeklärt oder auf jeden Fall hat die Sonne die Strecke gut abgetrocknet. Du hast es schon gesagt. Wie ging's dann weiter bei den Damen-Elite?
Ja, also bei den Damen konnte sich dann die Favoritin auch diesmal durchsetzen. Im ersten Wettbewerb von den Vieren, die dann an diesem Tag stattgefunden haben, Vali Höll natürlich. Wir hatten es ja auch schon die letzten Tage jetzt im Podcast gesagt. An ihr führt momentan einfach kein Weg vorbei. Aber es war knapper als gedacht wahrscheinlich. Also 1,7 Sekunden lag sie am Ende vor ihrer Teamkollegin Lisa Baumann aus der Schweiz und Hattie Hahn auf Platz 3 mit dem Gamux-Bike mit Pinion-Antrieb. Also da war auch wieder ein enger Kampf an der Spitze. Also 2 Sekunden lagen zwischen Platz 3 und Platz 1 am Ende.
Ja, und apropos super, super eng, im Elite-Rennen der Herren war es ja wohl, also ich habe noch nie so einen geringen Abstand gesehen, was ist da passiert?
Ja, also erstmal kam Lachlan Stevens McNabb runter, der hat sich ja gestern auch schon in der Qualifikation gezeigt und da den ersten Platz sich gesichert und dann 7000stel später kam Jordan Williams runter und hat ganz knapp nicht geschafft, also es ist Viertel vom Wimpernschlag wahrscheinlich,
ja.
Der dann da wirklich die identische Zeit eigentlich runtergebracht hat. Also das ist
Wahnsinn.
2 Zentimeter von der Ideallinie weg wahrscheinlich.
Auf fast 3 Minuten 30 so einen minimalen Unterschied zu haben. Boah.
Und da war es, also unten das Zielbereich war komplett am Toben. Und dann natürlich der wahrscheinlich Fanliebling von allen, Jackson Goldstone, konnte sich dann am Ende doch nochmal durchsetzen und hat 7 Zehntel dann beiden aufs Auge noch gedrückt. Und ja, also da war komplett, da wurde alles gestürmt. Also das war komplett Party dann angesagt.
Kurz, hat man irgendwie, Bligé,
ja, also man hat es wirklich mitgekriegt, die alle den Atem angehalten haben in der letzten Zwischenzeit, waren auf einmal auf grün und dann fliegt Jackson diesen Sprung darunter, der am Ende in die 30 Meter Weite geht oder sowas, in diesen Step-Down. Die letzten 2 Kurven alle komplett stumm und nur noch einzelne Kettensägen gehört und dann auf einmal gab es dieses Symbol, das ist grün und komplettes Chaos.
Gänsehaut, also, ne? Ja, da wurde heute echt Geschichte geschrieben. Ja. Also Weltmeistertitel verteidigen, das ist nicht selbstverständlich.
Ja, und das dann gleich 2-mal, also Wally auch und Jackson dann bei den Herren auch. Also das auf jeden Fall eine echt krasse Zeit. Also wenn man hier die Zwischenzeiten anguckt, im ersten Sektor noch 8er, dann Vierter im zweiten Sektor, dann Zweiter und dann am Ende den letzten Sektor hat sich Jackson angeschnappt als Erster. Also wirklich beeindruckend und ich glaube, da wurde er auch teilweise von den Fans wirklich runtergetragen.
Ja, total. Ich meine, das motiviert ja auch, aber ich finde, er ist einfach auch ein cooler Typ. Der ist, du hast es schon gesagt vorhin in einem Vorgespräch, der ist einfach so ein sympathischer Typ. Also der weiß, dass er Radfahren kann, absolut gar kein Thema. Das soll er auch, das kann er ja offensichtlich. Aber er ist dabei, finde ich, halt nicht so krass abgehoben und nimmt die Fans einfach so mit. Wir haben ein, zwei Mal ihn beim Training gesehen, wo nicht alles so lief und ja, da ist er einmal kurz weggerutscht, steht sofort wieder auf, pusht die Fans. Also total cooler Typ halt einfach, das so mitzugeben. Also es geht natürlich auch so eine Persönlichkeitssache, ne?
Ja, und auch die Erwartungen waren ja schon da. Also wenn du hörst, okay, das ganze Tal ist auf einmal stumm oder feiert, also es gab nur diese Extremen und es haben ja alle irgendwie drauf gewartet. Also im Weltcup lief es jetzt immer nur so, ja, Podium vielleicht oder mal auch einfach abseits vom Podium. Da war jetzt auch überhaupt die Frage, wie steht er gerade aktuell? Und dann kam auf einmal jetzt dieses Ergebnis wahrscheinlich, also es kann auch ein totaler Brustlöser sein für die restliche Weltcup, die Saison, die jetzt kommt mit den Stops in Kanada. Also da hat er auch nochmal in Whistler sein Heimrennen und ich glaube, das wird auch nochmal richtig spannend dann zu sehen, was dieser WM-Titel jetzt auslösen kann. Aber ist natürlich auch jetzt nicht ganz aus dem Nichts gekommen, aber es gab natürlich mit Acer Vermette und Jordan Williams wirklich harte Konkurrenz.
Also, ja, absolut. Das wird echt nochmal eine spannende, ja, spannender Weltcup-Teil Richtung Ende der Saison, wer da wirklich auch die Nerven behält, wer konsistent bleibt und so weiter und so fort. Aber jetzt haben wir natürlich die deutsche Brille auf. Wie lief es denn für die?
Also wir haben Henry Kiefer bei den Herren auf Platz 8 gehabt. Und Nina Hoffmann konnte das sogar noch toppen und sie wurde Vierte. Also hat das Podium ganz, ganz knapp gepasst.
Ah, schade. Verpackt, die lag verpasst, hier, saß ja auch lange auf dem Hotseat.
Die saß wirklich lange da und dann, ja, dann war die Frage, ob Wally entweder wahrscheinlich stürzt oder wahrscheinlich eh weit vorne fährt. Und sie hat es dann am Ende ins Ziel gebracht und war auf Platz 1 und damit war Nina dann leider vom Podium runter.
Ja, aber so ist das Leben, aber dafür hat sie ein super cooles WM-Bike bekommen. Klickt euch da auf jeden Fall mal rein bei uns auf der Website bike-x.de. Da findet ihr generell alle Spezial-Paint-Jobs oder zumindest ganz viele. Alle haben wir natürlich nicht geschafft, aber sie hat jetzt das V10 von Santa Cruz richtig cool in Deutschlandfarben lackiert. Deutschland steht auch auf dem Unterrohr. Das macht schon gut was her. Sieht schon richtig schick aus.
Ist schon ein schickes Rad.
Auf jeden Fall. Ja, war auf jeden Fall ein verrückter Tag. Was hast du noch generell von der Strecke mitgenommen? Haben dich noch irgendwelche Sachen überrascht? Was ist aufgefallen?
Boah, also wie abwechslungsreich es quasi ist, ob man gerade, wenn man zuschauen möchte, an einem Bildschirm steht oder ob man in einer Key-Section steht, die man quasi interessiert. Da, wo fahren die Fahrer lang? Wie interessiert? Wie werden die Linien ausgeprägt? Aber dann kannst du halt, guckst da den Fahrern zu und kriegst einfach gar nichts mehr vom Rennen mit und fragst dich teilweise, was ist hier los überhaupt und um was geht's? Und dann hast du gleichzeitig irgendwie, wenn du an der Leinwand stehst, kriegst du davon zwar was mit, aber hast halt eine vergleichsweise jetzt wahrscheinlich eher langweiligere und eintönige Sektion. Also ich finde es immer spannend, auch da den Gedankengang, wo ist man zu welcher Zeit des Trainings, das fand ich auf jeden Fall spannend, mit einem Plan zu machen.
Ja, du hast ein bisschen variiert, genau, richtig gut. Du hast, glaube ich, alles rausgeholt aus dem heutigen Tag, was man so machen kann und am Ende noch ein bisschen Zeit in der Sonne verbracht. Ja, aber ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast. Wir sind ja ein bisschen außerhalb hier mit unserem Camper von Sunlight und sind dann runtergefahren und fahren so knapp 5-6 Kilometer sind es, glaube ich, zur Venue und ich nehme es schon so wahr, dass jetzt Richtung Wochenende deutlich mehr Leute da sind. Also man sieht jetzt ganz viele Wiesen, wo Autos geparkt sind, immer mehr Camper kommen hierher und vor allen Dingen hat man das heute natürlich auch an der Strecke gehört. Also da war schon mal ein bisschen richtig Schub drin teilweise.
Also es ist Wochenende, das heißt, Leute haben auch die Zeit und die Lust, da wirklich anzukommen. Also der Zielbereich war, es saßen ja überall Leute haben gepicknickt oder haben einfach so zugeschaut und das ist natürlich einfach beeindruckend, auch wenn so ein Spektakel hierher kommt. Aber es ist halt immer noch ein Mountainbike-Sport, der jetzt zwar für uns alle in der Community wahrscheinlich ein Breitensport ist, aber es ist immer noch ein Sport, den nicht unbedingt 100.000 Leute, der nicht so weit verbreitet ist.
Zumindest, wenn man nicht in Frankreich ist, dann kaum gefühlt 100.000 Leute, das ist dann die Ausnahme.
Auf jeden Fall, aber
ja, absolut.
Also der jetzt immer noch wahrscheinlich aus unserer Bubble größer wahrgenommen wird, als er am Ende in der Gesellschaft ist. Und das ist echt cool zu sehen, dass da wahrscheinlich auch viele dabei waren, die einfach nicht den Sport an sich betreiben oder sowas, sondern einfach viele gucken kommen und es einfach ein interessanter Anziehungsfaktor ist.
Aber apropos Anziehungsfaktor, das ist natürlich auch ein riesiger Punkt, dass die Topstars halt auch da sind. Ich glaube gerade die Namen Tom Pidcock und Mathieu van der Poel ziehen ja nochmal ganz besonders. Da war heute irre viel los vor den Team Trucks, also da ist man überhaupt nicht mehr durchgekommen. Mathieu musste einige Autogramme geben, bei Tom habe ich es jetzt nicht gesehen, aber der war auch auf der Strecke unterwegs, habe ich mir mal genau angeguckt, was wäre da für Reifen, was wäre da für ein Bike. Hat auf jeden Fall einen neuen Paintjob bekommen, man konnte auch bis gestern Abend noch abstimmen, welche Farbe er jetzt im Rennen fahren soll. Also ich hoffe, ihr habt da alle eifrig mitgemacht, ob es jetzt schwarz oder ich glaube, es ist so ein hellblau wird. Aber vor allen Dingen ist es interessant, auch er hat nochmal neue Laufräder jetzt am Start. Normal war der immer auf den Zip High Tops unterwegs noch in Novo Mesto und hat jetzt offenbar ja eine komplett neue Felge und Textilspeichen verbaut und auch noch Prototypenreifen von Vittoria. Ich finde das teilweise schon interessant, vor den Weltmeisterschaften dann nochmal, ja ich sag mal, das bekannte Material so ein bisschen über den Haufen zu werfen. Da kann teilweise schon ein bisschen was passieren. Also gucken wir mal, was er draus macht. Er sah auf jeden Fall schnell aus, oder? Wie hast du es wahrgenommen?
Heute konnte er es auf jeden Fall krachen lassen auf dem Cross-Country-Kurs. Also gelungene Überleitung, würde ich auch sagen, dass wir dann einfach mal auf morgen vorblicken können. Also morgen stehen ja die Finals in der olympischen Distanz dann an. Mhm. Und ja, also es gibt auf jeden Fall zwei Superstars, Mathieu und Tom Pidcock, aber wen siehst du vielleicht dahinter oder wer kann mit denen am besten noch um die Wette kämpfen?
Das ist super schwierig zu sagen. Also klar, die beiden sind eine Klasse für sich. Ich bin immer gespannt, vor allen Dingen auch, wie es dann von Runde 1 dann passiert. Die beiden sind ja durch die spezielle Regelung, dass Straßenfahrer, wenn sie top platziert sind, ein bisschen weiter vorne starten dürfen. Normalerweise müssten sie sich ja nach alten Weltcup- und WM-Regeln dann erstmal nach vorne durchfahren. Aber ich glaube, die sind sehr gut platziert. Ich glaube sogar Top 20. Also können die eigentlich ab Runde 1 direkt, müssen sich nicht erstmal durcharbeiten, sondern sind gleich vorne dabei. Und das ist natürlich ein riesiger Vorteil. Und dann bin ich gespannt. Also Mathieu ist jetzt, ich sag mal, kein Bergfloh. Wir haben hier schon super steile Anstiege, hat er auch im Interview gesagt, dass es da ja sehr steil zur Sache geht. Er gespannt ist, dass es ein harter Track wird. Und deswegen sehe ich fast ein bisschen Tom Pidcock vorne, der, finde ich, technisch auch nochmal stärker ist. Wir haben hier schon eine sehr technische Strecke in Val di Sole. Und ja, der halt einfach nochmal, Augenmaß 15, 20 Kilo weniger wiegt als Mathieu und was du halt den Berg nicht hochschleppen musst. Das ist hier, glaube ich, nicht so verkehrt. Aber ja, vielleicht ist es ja auch, dass ein Mountainbiker, also ein waschechter Mountainbiker, wobei, das kann man bei Adrian Boschis ja nicht so genauso sagen. Der wird ja die Übersee World Cups nicht mitfahren und stattdessen beim Profiteam Red Bull Bora Hansgrohe auch noch auf der Straße mitfahren. Also ich bin mal gespannt, was er da auch macht, ob er da vielleicht auch mal die Großen ärgern kann, nicht nur wie hier auf dem Mountainbike. Aber let's see. Also ich würde mein Herz als Mountainbiker natürlich sagen, ich würde es den Boschis dann wirklich gönnen. Aber ich glaube, die Chance ist relativ hoch, dass einer von den Straßenpros, sage ich mal vorsichtig, den Multitalenten, den Jahrhunderttalenten, anders darf man sie, glaube ich, gar nicht nennen, dass der das Ding abschießt. Aber wir haben ja auch natürlich noch ein Damenrennen und die U23-Kategorien stehen ja auch noch an. Und da wird es auf jeden Fall heiß hergehen. Bei den Damen, finde ich, können super viele machen. Ich denke, man muss Jenny Rissverts nennen, die einfach eine tolle Form hat.
Vielleicht auch in der Saison schon.
Genau.
Fast alles gewonnen, oder?
Ich weiß gar nicht. Ja, die ist schon stark unterwegs, auf jeden Fall, im World Cup auf jeden Fall. Aber man muss sagen, Sina Frey ist amtierende Europameisterin geworden, ich glaube vor 2 oder 3 Wochen, hat auch nochmal einen coolen Spezial-Paintjob bekommen.
Dieses Weiß mit diesem mit dem blauen Schriftzug und dann den Sternen drauf, das sieht schon echt
schick
aus.
Deswegen, gucken wir mal. Also wir hatten ja beim XCC schon Doppelsieg von Specialized. Vielleicht haben wir es ja beim XCO auch nochmal, wobei es, glaube ich, schon ein bisschen unwahrscheinlicher ist, aber ja, you never know. Und das macht's ja auch irgendwie so cool. Ich meine, es gab Jahre, die auch cool zum Zuschauen war, wo irgendwie immer klar war, okay, Nino gewinnt so oder so, mit einer Runde Vorsprung gefühlt. Dass wir jetzt in anderen Zeiten unterwegs sind, dass so viele starke junge Fahrer und Fahrerinnen nachkommen, wo wirklich jeder jeden schlagen kann, wo es echt auf die Tagesform drauf ankommt. Und dass man halt auch einfach wirklich dann bis in die letzte Runde am Bildschirm oder hier vor Ort bleiben muss, weil es halt eben noch nicht klar ist, was da passiert. Und da kann eben alles passieren. Da freue ich mich drauf. Ich hoffe halt, dass wir schöne Manöver sehen, dass vor allen Dingen auch in den Stallstücken die Fahrerinnen und Fahrer da mal so richtig schön übers Limit gehen und da volle Radelle ins Pedal hämmern. Das finde ich immer cool, wenn du echt merkst, okay, jetzt fahren die alle mit Visier unten, mit Halbschalenhelm nicht so einfach, aber wo halt klar ist, es wird volle Radelle gekämpft, da lässt niemand irgendwelche Reserven zurück, sondern man haut sich einfach nur noch ganz stumpf gegenseitig auf die Mütze und das finde ich irgendwie geil zum Zuschauen, dass du weißt, okay, jetzt geht's hier richtig ab. Also ja, hoffen wir mal, dass wir das morgen so sehen können und ja, vor allen Dingen auch, dass das Wetter sich hält. Sieht gut aus, dass es trocken bleibt, dann haben wir natürlich nochmal ein bisschen schnelleres Rennen, aber ja. Es wird auf jeden Fall interessant. Für dich ja, glaube ich, so live dein erstes richtig großes Cross-Country-Rennen, oder?
Ja, also wir hatten den Short-Track ja schon. Das war auf jeden Fall stimmungsmäßig echt schon sehr gut. Und die Fahrer kamen sehr oft einfach an einem vorbei. Das fand ich auf jeden Fall cool. Und jetzt, glaube ich, hänge ich mich auch wieder ein bisschen an den Videowänden dann auf. Weil ich glaube, dann ist es doch hilfreich bei dieser riesigen Strecke. Die schlängelt sich ja da den ganzen Berg entlang.
Genau, verlierst super schnell
den Überblick. Da verliert man sonst den Überblick. Ja. Und dann gucke ich da, glaube ich, auf dem Bildschirm, aber trotzdem noch an der Strecke, dass man da noch die einen oder anderen Fahrer vorbeizischen sieht.
Das klingt nach einem sehr guten Plan. Also ja, wenn ihr zuschauen wollt, geht das natürlich. Ihr werdet es wahrscheinlich gesehen haben, auch das ZDF hat übertragen. Finde ich cool, dass die sich da jetzt auch einschalten, auch schon heute im Downhill World Cup, Downhill WM, sorry, da hat man es auch schon sehen können bei den Öffentlich-Rechtlichen. Das ist natürlich eine tolle Geschichte und das geht jetzt auch beim XCO. Und ja, dann sind wir super gespannt wie ein Flitzebogen, wer dann am Ende das Rennen macht. Ich freue mich schon sehr drauf. Fini, ich würde sagen, wir machen doch mal ein bisschen Eigenwerbung, denn wir waren hier natürlich nicht nur am Podcast-Mikrofon ganz, ganz fleißig die letzten Tage. Du warst super viel mit der Kamera unterwegs, hast in den Teamzones aber auch auf der Strecke echt gute Shots gemacht. Da haben wir euch eine Fotostrecke auf unserer Website bike-x.de zusammengebaut, wo ihr natürlich mal ein bisschen reinschnuppern könnt hier in die WM-Atmosphäre, coole Bikes sehen könnt, coole Teambusse sehen könnt.
Ein paar neue Prototypen, die auch verbaut waren.
Genau, also. Du hattest dein Adlerauge auf jeden Fall auch an. Und natürlich guckt gerne nochmal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, Instagram, aber auch auf YouTube, wo du ja noch jetzt vor 2 Tagen unser cooles YouTube-Video hochgeladen hast, wo ihr dann die Downhill-Boliden, die hier eingesetzt werden, die heute ja auch im Einsatz waren, dann euch nochmal anschauen könnt, wie wir sie getestet haben und vor allen Dingen, ja, wie unsere, ich sag mal vorsichtig, Expertenmeinung dazu ist.
Genau.
Cool, super. Dann würde ich sagen, wir machen uns bereit für den letzten Tag der Weltmeisterschaft hier in Val di Sole. Knipsen jetzt so langsam mal hier das Licht aus und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auch am letzten Tag treu bleibt. Eine Folge könnt ihr euch noch drauf freuen, dann geht es ganz in den Cross-Country-Rennsport. Also bis zum nächsten Mal, danke und ciao.
Bis morgen.
Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.